an die Korinther schreibt. Das haben die meisten ja schon oft gelesen und auch oft eine Predigt drüber gehört. Da hat man als Prediger eher das Problem, ja, dass man nicht das Bekannte wiederholt. Man muss neue Aspekte herausarbeiten. Man muss das Geschehen aus einer anderen Sicht beleuchten. Oder man greift darauf zurück, die Bedeutung des Ostergeschehens für sich selbst darzulegen, also ein Zeugnis abzulegen. Ja, wenn ihr jetzt in Erwartung einer Predigt über das Auferstehungsgeschehen hierher gekommen seid, muss ich euch leider enttäuschen. Denn der für heute vorgeschlagene Predigttext handelt nicht von der Auferstehung. Der Predigttext steht im Alten Testament. Und auch das ist kein Aprilscherz. Ja, ich habe mich anfangs gefragt, warum die Perikopenordnung, also die Ordnung, wo die Predigttexte so im Sechsjahresrhythmus festgelegt sind, warum die einen solchen Text vorschlägt. Der Text ist ja deutlich vor der Geburt Jesu Christi geschrieben, nicht im Neuen, sondern im Alten Testament. Ja, was kann dann ein Text aus dem Alten Testament, aus dem Alten Bund überhaupt mit Ostern zu tun haben? Ja, das Alte und das Neue Testament, Alter und Neuer Bund, gehören natürlich zusammen. Ja, beide sind Teile der Bibel und das ist Gottes Wort. Und gut, im Alten Testament ist der Fokus ein bisschen mehr auf Gott, den Vater, den Schöpfer gelegt, im Neuen Testament auf Jesus, den Sohn und den Heiligen Geist. Aber die ganze Bibel bezeugt den Gott in seiner Dreieinigkeit, der er von Anbeginn der Zeit war. Sie bezeugen den, der sich an Ostern als Gott bezeugt hat, indem der Vater den Sohn von den Toten durch den Geist hat auferstehen lassen. Ja, heute also kein Auferstehungstext als Predigtgrundlage. Und ich lese uns jetzt mal den Text, der steht im ersten Buch Samuel, zweites Kapitel, die Verse 1 bis 2 und 6 bis 8a. Und bei Luther ist dieser Abschnitt überschrieben mit der Lobgesang der Hanna. Und Hanna betete und sprach: Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Haupt ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner und ist kein Fels wie unser Gott ist. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Soweit der Text. Ich möchte jetzt im ersten Teil der Predigt darauf eingehen, was die Hanna überhaupt für Erfahrungen gemacht hat, was sie dahin bringt, diesen Lobgesang zu singen. Und dazu müssen wir uns zunächst mal ansehen, wer diese Hanna überhaupt ist. Ja, Altes Testament, wir müssen also in der Geschichte sehr weit zurückgehen, bis in die Zeit ca. 1100 Jahre vor der Geburt Christi. Zu dieser Zeit lebte Hanna und sie war die Lieblingsfrau von Elkana. Elkana war ein Levit und er hatte, ja, wenn er eine Lieblingsfrau hat, dann hat er auch eine weitere Frau gehabt, die hatte den Namen Penina. Im Gegensatz zu Penina, die mehrere Kinder hatte, war Hanna kinderlos. Das war für Hanna ein Problem, denn Gott hatte ja gesagt, dass er diejenigen, die ihn fürchten, segnen würde. Sie und ihr Mann fürchteten Gott und hielten die Gebote. Warum dann keine Kinder? Hatte sie etwas Böses getan, dass Gott seinen Segen zurückhält? Hatte Gott Hanna vergessen? Kümmerte er sich nicht um sie? Oder hatte Gott etwa sein Wort, diese Segenszusage vergessen? Ja, das sind Fragen und da steht dann hinter allem irgendwann, früher oder später, der Zweifel, den wir auch kennen. Kann man sich wirklich auf Gott verlassen? Lohnt es sich überhaupt, ihn zu fürchten und seine Gebote zu halten? Das waren damals existenzielle Fragen und das sind sie heute auch noch. In jedem Jahr machte sich Elkana mit den Frauen und den Kindern auf, um nach Silo zu gehen. Silo, das war zu der Zeit, als es in Israel noch keine Könige gab, die Hauptstadt und das höchste Heiligtum war dort, die Bundeslade in der Stiftshütte. Ja, dort gingen sie hin und dort passierte es regelmäßig Jahr für Jahr, dass Hannah wegen ihrer Kinderlosigkeit von Peninna gekränkt wurde. In Kapitel 1, Vers 6 steht es, ihre Widersacherin kränkte und reizte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Es passierte jedes Jahr, wenn sich Elkana nach Silo aufmachte. Ja, kann man sich vorstellen, was mit der Hannah da passiert. Ja, sie war sehr traurig. Sie weinte und sie aß nichts. Elkana liebte Hannah sehr und vom Opfer erhielt sie den doppelten Anteil, um wenigstens so ihren Kummer lindern zu können. Sie sollte sich trotz der Kinderlosigkeit der besonderen Liebe Elkanas sicher sein. Bei einem dieser Besuche im Heiligtum geht Hannah, nachdem sie abermals gekränkt worden war, in den Tempel. Unter Tränen betet sie, wobei sich nur noch ihre Lippen bewegen, man hört nichts. Sie schüttet Gott ihr Herz aus und legt ein Gelübde ab. Sollte Gott ihr Elend sehen und sie einen Sohn gebären, so würde sie diesen Sohn dem Herrn geben. Der Priester des Tempels hält Hannah zunächst für betrunken. Er spricht ihr aber dann später Mut zu. Sie war getröstet und sah nicht mehr traurig aus. Ja, kurze Zeit später, oder kurze, weiß ich jetzt nicht, auf jeden Fall wurde Hannah schwanger und gebar ihren Sohn Samuel. Und als sie ihn abgestillt hatte, also da war er noch ziemlich klein, ging sie nach Silo, opferte einen Stier und übergab Samuel an den Priester, der ihr Gebet beobachtet hatte, den Priester Eli. Für Hannah war die Erhörung ihres Gebets nicht nur die Erfüllung ihres größten Wunsches, sondern auch ein Zeichen dafür, dass Gott ihr gnädig war, auch wenn es anfangs ganz anders aussah. Es gehört ja zu den Geheimnissen des Handelns Gottes, dass er Menschen ja solche Wege führt. Für uns sieht es manchmal so aus, als ob die Menschen ihre Hilflosigkeit und Verlorenheit erst erfahren müssen, bevor sie Gott dann umso deutlicher als ihren Erlöser erkennen. Das jedenfalls hatte Hannah in großer Klarheit erleben dürfen. Gott ersparte ihr die jahrelangen Demütigungen nicht. Ja, jahrelang musste sie mit ansehen, wie diese Kinder bekam und sie eben nicht. Jahrelang musste sie die Sticheleien und offenen Beschimpfungen aushalten. Dass ihr Mann sie liebte und zu trösten versuchte, konnte ihre Frage im Blick auf ihr Verhältnis zu Gott nicht beantworten. Wie eine offene Wunde quälte sie diese Frage. Sie tat das Richtige. Sie schüttete Gott im Gebet ihr Herz aus. Sie breitete ihre Not im Gebet aus. Und nicht, dass ihr Gebet sie errettet hätte. Es lag ihr ferne, ihr Gebet zu instrumentalisieren, so in dem Sinne, dass sie bei Gott einen Anspruch erheben könnte. Ihr Gelübde, ihren Sohn für den Dienst Gottes zur Verfügung zu stellen, der ist Ausdruck dessen, dass sie ihr Kind nicht für sich haben wollte. Mit anderen Worten, es ging ihr nicht um sich, sondern um Gott. Er sollte in der Sache entscheiden und zurückbekommen, was er ihr geben würde. So erfuhr sie, dass Gott, wie der Psalmist sagt, den Geringen aufrichtet aus dem Staube und den Armen aus dem Schmutz erhöht. Der die Unfruchtbare im Haus zu Ehren bringt, dass sie eine fröhliche Kindsmutter wird. Psalm 113, Vers 7 bis 9, da steht das. Und Hannah zitiert es ja auch in ihrem Lobgesang. Sie erfuhr, dass Gott gerecht ist und zu seinem Wort steht. Gott ist Richter, der diesen erniedrigt und jenen erhöht. Psalm 75, Vers 8. Das hat sie erfahren und das ist der Grund für ihren Lobgesang. Und in ihrem Lobgesang zitiert sie auch Mose, der über den Herrn sagt, ich kann töten und lebendig machen. Das steht im Vers 6. Der Herr tötet und macht lebendig, er führt ins Totenreich und führt hinauf. Und damit sind wir dann doch ganz zwanglos bei Ostern und beim zweiten Teil der Predigt. Hannah gebraucht hier das alttestamentliche Bild von der Rettung aus dem Tod, indem sie sagt, der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Dieses Bild findet sich auch in den Psalmen. Du lässt mich erfahren viele und große Ängste und machst mich wieder lebendig und holst mich wieder herauf aus den Tiefen der Erde. Ja, die Gläubigen sagen damit, dass ihnen Gottes Handeln wie eine neue Geburt, wie eine Errettung aus dem Tod vorkam. Doch es ging dabei immer praktisch um irdisches Heil, um eine Errettung aus einer menschlich schwierigen oder gefährlichen Situation. Seine eigentliche Wirklichkeit findet dieses Bild aber erst in Jesus. Jesus wurde gekreuzigt und starb einen schmerzvollen, entehrenden Tod. Tiefer und ernster als alle Gläubigen zusammen hat Jesus das Nein Gottes zur Sünde erfahren und erlitten. Daran haben wir an Karfreitag gedacht. Und heute, an Ostern, feiern wir die leibhaftige Auferstehung Jesu. Darin ist Wirklichkeit geworden, was das alttestamentliche Bild sagt. Bei der Auferstehung Jesu geht es nicht um ein symbolisches Ereignis, sondern um eine ganz neue Wirklichkeit. Daraus klären sich mehrere Dinge, daraus lassen sich mehrere Dinge ableiten. Und jetzt wieder drei. Ja. Das erste, mit der Kreuzigung Jesu sagt Gott ein klares Nein zur Sünde der Welt. Er kann die menschliche Sünde nicht ungestraft lassen. Und somit war der Tod Jesu kein zufälliges Scheitern, kein Betriebsunfall und erst recht kein sinnloses Geschehen. Gott hat den Tod seines Sohnes aktiv gewollt, denn er wollte ihn anstelle seiner Auserwählten bestrafen. Jesus sollte die Sünde der Welt tragen und dafür hingerichtet werden. Und dabei ist Jesus nicht Vorbild, dass wir es ihm gleich tun sollten, sondern er ist der Stellvertreter. Nur er, der von keiner Sünde wusste, konnte stellvertretend für die Sünden der Menschen ans Kreuz gehen und die Sünden der Menschen auf sich nehmen, Gottes Zorn ertragen und für die Menschen sterben. Nur er. Das Zweite, Gott sagt mit der Auferstehung sein großes Ja zum Leiden und Sterben Jesu. Er hat am Kreuz sein Gericht über der menschlichen Sünde vollstreckt. Und er hat den Tod Jesu als stellvertretendes Sühnopfer angenommen. Und mit der Auferstehung zeigt er, Jesus ist der Christus, mein Sohn ist der Gerechte. Und deswegen kann und muss er auch leben. Und als Drittes macht es deutlich, die Auferstehung Jesu macht deutlich, dass Gott vom Tod erretten kann. So wie er einst die Welt erschaffen hat, so hat er mit der Auferstehung wieder etwas ganz Neues geschaffen. Den Anfang der neuen, ewigen, unvergänglichen Welt, in der es keine Krankheit und keinen Tod mehr gibt. Die Auferstehung Jesu ist die Antwort auf die grundlegende Frage der Menschheit, was nach dem Tod kommt. Sie zeigt, dass Gott nicht nur vom Tod erretten kann, sondern dass er auch das neue, ewige Leben wirklich will und es gibt. Weil Christus lebt, sollen und werden auch wir leben. Und da möchte ich eine meiner Lieblingsstellen zitieren, 1. Korinther 15, Vers 20. Da haut Paulus ja förmlich mit der Faust auf den Tisch. Ja, eigentlich traut man das eher Petrus zu, aber Paulus macht es hier und ich finde das richtig klasse, dass er das so sagt und schreibt. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. Er ist der Erstling der Entschlafenen gewesen. Ja, einmal, es ist Fakt, er ist auferstanden, da gibt es kein Rütteln dran und er ist der Erstling, das heißt, da kommen noch viele nach. Ja, und deswegen finde ich das so klasse und ich finde es richtig gut, dass der Paulus das einfach so schreibt und da, ja, sagt, so ist das. Ne? So ist das und da gibt es kein Rütteln dran. Christus ist auferstanden und die Entschlafenen, die werden folgen. Ja, jetzt haben wir über die Hanna gesprochen, wir haben über Jesus gesprochen. Im dritten Teil möchte ich darüber sprechen, was das denn für uns bedeutet, was uns das sagt. Ja, und da möchte ich zunächst einen Schritt zurück wieder machen zu Hanna. Die Frage stellen, wie wir denn damit umgehen, wenn wir in einer Situation sind, wie Hanna sie erlebt hat. Wir wollen ja Gottes Handeln in unserem Leben erfahren. Und als Christ schmerzt es uns dann auch, wenn wir, wie Penina es bei Hanna machte, ganz bewusst gekränkt werden. Wie gehen wir damit um, wenn unser Leben nicht so läuft, wie wir es uns vorgestellt haben? Wir wünschen uns doch, dass Gott unseren Weg segnet. Das heißt für manche vielleicht vordergründig, dass alles gut läuft. Ein guter Schul- oder Studienabschluss, gute auskömmliche Arbeit, stabile Beziehungen, erholsame Urlaube und dergleichen mehr. Wir sind enttäuscht und unzufrieden, wenn wir krank werden. Und wenn unsere Lebensziele nicht erreichen können, wenn die Ehe kaputt geht oder die Kinder sich nicht so entwickeln, wie man das gerne hätte. Als Christ fragt man dann vielleicht, was will mir der Herr damit sagen? Was muss ich tun, damit das anders wird? Muss ich mein Christsein ernster nehmen? Muss ich regelmäßiger und länger in der Bibel lesen? Verstehen wir uns nicht falsch. Das ist gut, das ist richtig und das ist wichtig. Aber es kann sein, dass die Lebensumstände sich auch dann nicht ändern. Und dann kann man in Zweifel und Anfechtung geraten. Und man erinnert sich an seine Sünden und erkennt, ja, eigentlich habe ich es ja gar nicht anders verdient, als dass mir Gott zürnt und mir Böses geschieht. Und dann stellen wir fest, dass wir überhaupt nichts in der Hand haben, um Gott dazu zu bewegen, uns gnädig zu sein. Da sind wir wieder bei der Hanna. Sie hatte nichts in der Hand. Sie hatte nichts in der Hand. Vielmehr war es ja so, dass Gott selbst ihren Mutterleib verschlossen hatte. Das war kein Zufall. Das war auch keine Strafe, sondern es diente seinem Plan. Gott wollte sich an Hanna und auch an ihrem Sohn Samuel herrlich erweisen. Und das konnte er tun, weil Hanna ihm alles übergeben hatte. Sie hatte sich und ihren Sohn vollkommen in die Hand Gottes übergeben. Und ihr Gebet, das sie im Tempel gesprochen hat, begründete keinen Anspruch, das wiederhole ich gerne. Es ist kein Anspruch, den sie sich damit erarbeitet hat. Das ist heute bei uns genauso. Wenn wir unser Leben Gott überantworten, dann ist das keine Versicherung dafür, dass uns nur Gutes widerfahren wird. Krisen, kleine und große, die werden weiterhin kommen. Schwierige Situationen werden kommen. Und Nachfolge heißt dann, an Gott zu bleiben, mein Leben nach seinem Willen zu führen, im Gebet zu bleiben, alles von ihm erwarten und ihm alles geben. Wir dürfen und wir sollen beten. Wir können Gott in den Ohren liegen, von morgens bis abends, mit unseren Anliegen. Aber das begründet keinen Anspruch darauf, dass es uns gut geht. Gott macht uns arm und schwach bei uns selbst, damit wir unseren Reichtum in Christus erkennen. Dann geschieht, was Hanna auch in ihrem Gebet aussprach: Schwache werden stark, Hungrige werden satt, Arme werden reich, Unfruchtbare bekommen Kinder und Tote werden lebendig. Weil Christus lebt, sollen und werden auch wir leben, auch wenn wir hier Leid und Tod erfahren. Amen.